Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Und ich grüße Sie herzlich. Dieses Jahr hat einen großen, einen bauchigen, einen tieftönenden Star. Die Tuba ist das Instrument des Jahres und ich freue mich riesig auf ein Gespräch gleich mit einem der weltbesten Tubisten, mit Andreas Martin Hofmeier, ein toller Musiker, und dem sollten wir erstmal zuhören. Und der letzte Ton dann ganz tief aus dem Bauch, aus einer Fantasie für Tuba und Harfe von Jörg Duda. Die Tuba gespielt von unserem Gast, dem Musiker, Kabarettisten und Autor Andreas Martin Hofmeier, uns zugeschaltet aus Salzburg. Herzlich willkommen.
Hallo, servus.
Herr Hofmeier, so sauber, so klangschön und auch so fix unterwegs hört man das Instrument ganz selten, Ihre Tuba. Jeder Musiker ist verliebt in sein Instrument. Was ist so toll an der Tuba?
Ja, also da muss man, glaube ich, ein bisschen nüchtern bleiben. Die Tuba ist halt von allen Instrumenten, sagen wir mal, das Instrument mit dem rundesten, mit dem vollsten, mit dem größten, mit dem wunderbarsten und großartigsten Klang überhaupt. Es ist ja das jüngste aller Instrumente, ist quasi der letzte Schrei der Instrumentenbauerkunst, also quasi die Krone der Schöpfung.
Jetzt steigen alle anderen Musiker auf Tuba um, Herr Hofmeier, nach der Werbung. Tuba mit Harfe zu verbinden, wie Sie das eben gemacht haben in dieser Musik von Jörg Duda, das ist schon ein schräger Gedanke. Duda, ist das Ihr Haus- und Hofkomponist?
Ja, tatsächlich, das hat sich so gemausert. Er kam da auch eher zufällig dazu. Er wurde Kirchenmusiker in meiner Heimatgemeinde in Geisenfeld, als ich gerade zum Studieren wegging. Und er hat sich damals in meinem Abschlusskonzert, das er als erste Amtshandlung quasi rezensieren sollte, hat er sich dann irgendwie beschwert, dass dieses Repertoire für Tuba ja doch sehr kümmerlich ist. Und ich wusste damals schon, dass er komponiert, und habe gesagt, na, wenn es ihm nicht gefällt, dann soll er halt was schreiben. Und daraus sind jetzt so viele Stücke entstanden und der Jörg Duda hat uns an der Tuba quasi das Repertoire verschafft, das wir schmerzlich vermissen. Denn das erste Tuba-Konzert, das jemals komponiert wurde, ist aus dem Jahr 1955. Das heißt, wir haben sehr viele Musikepochen leider verpasst. Und natürlich, also wenn es die Tuba früher gegeben hätte, hätten natürlich die ganzen berühmten Komponisten sicher für die Tuba geschrieben, aber die kannten das Instrument natürlich nicht.
Und wenn Mozart nichts gemacht hat, musste Duda eben einspringen, sozusagen.
So ist es, ja. So ist es.
Die vielen Seiten eines wirklich tollen Musikers und seines unterschätzten Instruments lernen Sie in dieser Stunde ein bisschen kennen. Ich freue mich riesig drauf. Sie können ja mal hören, ob hier auch eine Tuba dabei ist. Hier war eben keine Tuba dabei, oder? Habe ich mich verhört? Das war Musik?
Nein, da war keine. Also muss man sagen, verzichtbare Musik dann natürlich.
Weil es ohne Tuba war, nur deshalb.
Ja, natürlich, ist ja klar.
Wir sind ja diplomatisch. Herr Hofmeier, das größte aller Blechblasinstrumente ist die Tuba. Bauchig, also man fällt fast rein, so groß ist die Öffnung. Aber anders als eine Geige oder ein Klavier haben ja viele Menschen eine Tuba nicht so spontan vor Augen, sage ich mal. Und fangen wir mal profan an. Wie viel Meter Blech sind in so einer Tuba eigentlich verbaut?
Ja, da wird schon kompliziert, weil es gibt verschiedene Tuben. Also es gibt Basstuben, es gibt Kontrabasstuben und da gibt es jeweils auch zwei verschiedene Stimmungen und davon hängt die Rohrlänge ab. Also sagen wir, die größte Tuba, das ist die Kontrabasstuba im B, hat ungefähr eine Grundrohrlänge von 5,40 Meter. Und dann kommen noch die ganzen Ventilrohre dazu. Also wenn man ein Ventil drückt, dann wird nochmal ein Rohr zugeschaltet. Also da kommt man dann schon auf gute 7 Meter auf alle Fälle.
Sieben?
Wenn man es ausrollt.
7 Meter Rohr ausgerollt, Blechrohr, wenn man die Tuba ausrollt. Langes Rohr mit großer Öffnung, egal welches Modell, passt viel Luft durch. Was braucht es, um ein guter Tuba-Spieler zu sein?
Also grundsätzlich muss man natürlich musikalisch sein, wie bei jedem Instrument. Das ist mal die Grundvoraussetzung, dass man dann wirklich ein guter Musiker ist und auch schön interpretieren kann. Aber bei der Tuba kommt natürlich dazu, dass man schon sehr, sehr viel Luft braucht. Also das kann man sich selbst als Trompeter, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen. Denn eine Tuba klingt nur dann wirklich gut, wenn man den Mund sehr weit aufmacht. Weil dann können die Lippen wirklich frei schwingen und wir können auch den Mund sehr weit aufmachen, weil das Mundstück sehr, sehr groß ist bei der Tuba. Die meisten machen es nicht, weil es einfach sehr anstrengend ist von der Luft, aber dann klingt die Tuba halt auch so, wie man sie oft kennt, nicht so schön.
Unter,
und wenn man
unter.
Den Mund sehr weit auf, ja, also ein bisschen grob, ein bisschen grieselig und so, aber wenn man den Mund weit aufmacht, dann klingt die ja tatsächlich also dermaßen losgelöst, quasi überirdisch. Ja, man könnte sagen, gottesgleich. Also das ist wirklich ein unfassbar umarmender, ätherischer Klang. Und der kostet wahnsinnig viel Luft und die wird bewegt durch den Bauch. Und deswegen muss man hauptsächlich die Bauchmuskeln trainieren. Also Tubisten haben ausgesprochen, gute Tubisten haben ausgesprochen starke Bauchmuskeln, also quasi ein implementiertes Sixpack. Leider ist es halt bei den meisten Tubisten sehr, sehr gut verpackt.
Also nicht.
Man sieht es von außen nicht.
Nicht abnehmen wollen, sondern Tuba lernen. Sein Jogging braucht man dann nicht mehr. Trotzdem, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass ein Kind so ganz spontan dieses Instrument lernen möchte. Wie war das bei Ihnen? Sind Sie Tubist von Grund auf? Haben Sie damit angefangen?
Nein, natürlich nicht. Die meisten, die Tuba lernen, gerade früher, wo es ja eigentlich, früher gab es fast noch keine guten, es gab schon gute Tubisten, aber das waren wirklich eine Handvoll. Das musste sich ja alles erst entwickeln und ich kannte zum Beispiel, als ich angefangen habe, Tuba zu lernen und das war auch zwangsweise in der Kapelle, weil es da keinen gab, kannte ich ja auch keinen guten Spieler. Also das macht man nicht freiwillig, da wird man hinbuxiert, weil einfach Mangel ist. Was setzt man da hin? Pensionierte Posaunisten, thrombosekranke Trompeter. Also alles, was so verzichtbar ist woanders, das wird da hingesetzt. Ein bisschen so wie die Besiedelung Australiens läuft das meistens ab bei den Tubisten.
Du machst das, hat man zu Ihnen gesagt.
Genau, so.
Und mit der Trommel
das,
wirst
so
du nichts?
Ja, das wäre wahrscheinlich schon was geworden, aber wir waren so viele. Es wollte ja jeder kleine Puppel Trommel lernen. Ne? Und wir waren so viele und ich kam nicht zum Einsatz. Und das hat mich gewurmt, weil in der Laienblaskapelle gibt es natürlich keine Gagen in dem Sinn, aber man kriegt schon auf den Volksfesten halt so Autoscooter oder Superhupferchips und so. Oder auch Biermarken. Die Biermarken als kleiner Bub, die tauscht man natürlich wieder gegen Autoscooterchips bei den älteren Kapellenleuten. Und das will man natürlich unbedingt haben. Und wenn man da nicht zum Einsatz kommt, dann spielt man zur Not sogar Tuba.
Genau. Braucht es eine besondere Mentalität, wenn man das zur Not sogar lernt, also und doch eher am Anfang Richtung Umta startet? Braucht es eine besondere Mentalität, um an der Tuba glücklich zu sein?
Also grundsätzlich glaube ich, sind Tubisten die glücklicheren Menschen, weil sie gemütlicher sind wie die anderen. Wer Tuba lernt, der nimmt ja von Anfang an schon ein Repertoire-Defizit in Kauf. Der nimmt in Kauf, dass er eher in der dritten Reihe spielt, dass er meistens sich einfach nur um den Bass kümmert, dass er nicht in vorderster Front steht, dass er nicht die großen Soli hat, normalerweise in der Kapelle. Das sind einfach gemütliche Typen. Und natürlich gibt es dann auch welche, die Ehrgeiz haben und das dann ein bisschen weiterbringen. Und dann, ich spiele jetzt natürlich Solo, ich bin jetzt in der ersten Reihe da oft unterwegs mit der Tuba, aber so diese Grundgemütlichkeit, die ist mir, glaube ich, oder hoffe ich zumindest schon geblieben. Und das merkt man auch bei unseren Kongressen, wenn die Tubisten zusammenkommen. Das ist sehr gesellig, sehr freundlich, sehr harmonisch und es wird sehr viel gegessen, sehr viel getrunken. Also es, auch bei Instrumentenherstellern, wenn da so Messen sind, also um die Tuba-Kongresse, da wird sich geprügelt. Ja, zu den Trompetern, da geht der hin, der beim Kartenspielen verloren hat.
Die sind ein bisschen nervöser. Wir lassen uns von Andreas Hofmeier und seiner Tuba jetzt nochmal einen Very Good Morning wünschen. Thank you. leider schon vorbei. Andreas Martin Hofmeier und viele Kollegen, da war ja ein ganzes Orchester dabei. Was haben wir da gehört eben?
Das waren die Münchner Philharmoniker, mit denen ich eine Tuba-CD aufnehmen durfte, kurz nachdem ich den Echo Classic gewonnen hatte. Haben wir da ein schönes Album gemacht mit zwei Tuba-Konzerten von Duda, eins von John Williams und eben dieses Very Good Morning, was übrigens von einem Tubist komponiert wurde, von Roland Szentpihalyi, ein guter Freund aus Ungarn.
Sie haben unheimlich viel fürs Image dieses Instruments getan. Echo Classic haben Sie eben erwähnt, dann haben Sie den deutschen Musikwettbewerb gewonnen, beides als erster Tuba-Spieler abgeräumt. Die wollten beim Musikwettbewerb, glaube ich, die Kategorie schon wieder abschaffen. Heute sind Sie unter anderem auch noch Tuba-Professor in Salzburg. Wann haben Sie selbst, den man dann doch so ein bisschen zwangsweise in die Kombo gesteckt hat als Kind, wann haben Sie selbst eigentlich gemerkt, dass da noch viel mehr geht als Umtata in der Blasband oder ja den Drachen markieren in der Wagner-Oper?
Ja, da gab es ein paar Schlüsselmomente. Einer, der ganz früh war so mit 15, da ging mein älterer Bruder, der Trompeter war und sehr fleißig und auch ganz ordentlich auf seinem Instrument, der ging zu einem internationalen Sommerkurs für symphonisches Blasorchester, für sehr ambitionierte Laien, ein Orchester in Marktoberdorf. Und ich habe gesagt, wenn der da hingeht, will ich da auch hin, das ist bestimmt lustig. Und dann durfte ich da auch hin, weil Tuba-Mangel war ja immer, also als Tubist. Und dann bin ich dahin mit 15 und ich habe überhaupt kein Land gesehen. Also ich konnte keine, der Tiefblechregisterführer, der wollte dann Dur-Molltonleitern auswendig in verrückten Tonarten, in Geschwindigkeiten, von denen ich gar keine Ahnung hatte. Und ich war da gesessen, ich konnte gar nichts. Und dann ist der zu mir gekommen und hat gesagt, also mit Verlaub, er zahlt mir einen Haufen Geld, wenn ich aufhöre mit Tuba spielen. Dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man hört auf und nimmt das Geld oder man versucht es ihm zu beweisen. Und ich habe mich fürs Zweitere entschieden. Und ab dem Moment habe ich dann, es war dann noch ein anderer Tubist auf diesem Kurs, der gesagt hat, du solltest vielleicht einfach mal einen ordentlichen Unterricht nehmen. Und der hat mich dann vermittelt an den Tubist von der Bayerischen Staatsoper in München damals, der Robert Tucci, ein Amerikaner. Und der hat mich dann unter seine Fittiche genommen. Und dann ging das so seinen Lauf und dann habe ich so mit mehr oder weniger Aufwand mich so ein bisschen durchs Studium laviert. Ich habe dann angefangen in Berlin das zu studieren, weil ich mir gedacht habe, was anderes kann ich ja immer noch studieren. Ich habe eigentlich Medizin im Kopf gehabt, aber dann habe ich gedacht, jetzt studieren wir Musik, ist vielleicht lustig, schauen wir mal. Und das ging alles ganz ordentlich, aber nie so mit dem richtigen Durchbruch, bis ich dann das Probespiel gewonnen hatte für die Akademie bei den Berliner Philharmonikern. Und dann war ich plötzlich in diesem Orchester drin, bei den Berliner Philharmoniker und habe gehört, was eigentlich möglich ist.
Klanglich.
Und das hat mir, und das hat mir so die Augen geöffnet. Ich habe mir alle Proben, alle Konzerte angehört. Ich habe nachts geübt. Und das war dann schon wirklich eine sehr intensive Zeit. Und dann ging das auch ganz rasant.
Also ein bisschen Spätentwickler, aber dann umso mehr. Sie haben in Berlin studiert. Die Tuba ist auch ein preußisches Instrument. Sie ist dort entwickelt worden. Was sagt der bekennende Bayer dazu?
Ja, das wollen wir gar nicht hören. Also das ist, also es gibt ja Irrtümer in der Geschichte und das ist einer davon. Aber wir Bayern sind ja sehr gut, Dinge, die uns originär überhaupt nicht gehören, uns quasi anzueignen. Genau. Jeder glaubt, dass die Tuba ein bayerisches Instrument ist. Stimmt natürlich nicht. Ja, wir behaupten ja auch, dass die Breze unsere Erfindung ist. Wir sagen, das ist Bier unsere Erfindung. Es stimmt alles nicht.
Im Jahr der Tuba hat sich unser Gast, der Tubist und Kabarettist Andreas Martin Hofmeier, entschlossen, allen anderen Instrumenten so richtig die Meinung zu sagen, Gedichte zu widmen, Schmähgedichte. Warum braucht's das?
Ja, man kann ja im Jahr der Tuba zwei Dinge machen. Man kann die Tuba erhöhen über alle anderen, indem man sie lobpreist, indem man ihre Schönheit würdigt und so weiter. Das ist natürlich richtig. Aber ich finde, am gründlichsten erhöht man die Tuba doch, wenn man alle anderen Instrumente erniedrigt. Und das habe ich eben mit diesem Buch erledigt, ganz gewissenhaft.
Wer kommt denn besonders schlecht weg?
Alle. Alle. Und nicht nur die Instrumente, sondern ich habe gesagt, der Gesang ist auch ein Instrument und der Dirigent ist ja auch irgendwie ein Instrument, kommt auch vor.
Kriegen wir eine kleine Kostprobe? Sie haben es in zwei Sprachen, auf Hoch- und auf Starkdeutsch, was immer das Zweite
genau.
ist.
Ich fange mal mit dem Deutschen an, da braucht man nichts erklären. Und zwar ist das Gedicht über die Orgel. Man betritt den Kirchenraum, dreht sich um und traut schier kaum seinen Augen. Solche Pracht, wie es von der Empore lacht. Deshalb heißt sie auch schlechthin der Instrumente Königin. Doch altern selbst die Königinnen, werden undicht erst von innen und Mechanik scheit von hinnen, fangen an gar wüst zu spinnen. Entweder ist ihr zu kalt oder zu feucht, so ist es halt mit den feinen alten Damen, da kann man nix machen, Amen. Traurig hört man, was es ist. Lauter Pfeifen in der Kist, schlecht gestimmt, unsauber meist, das Register, das da heißt Prinzipal, das klingt wie's Letzte, und dass die Trompet mal fetzte, hält man kaum für möglich noch, sie pfeift aus dem letzten Loch, wie soll es auch anders sein, das tut die Kirche ja allgemein.
Herr Hofmeier, wenn ich das richtig weiß, sind Sie einer Organistin sehr eng verbunden, was sagte die denn zu dem Gedicht?
Die findet das super. Und die Schlusspointe ist tatsächlich von ihr.
Sie haben das auf Hoch- und auf Starkdeutsch gemacht. Was ist das für eine Sprache? Starkdeutsch, die kannte ich nicht.
Starkdeutsch, stellen Sie sich vor, ist auch eine Berliner Erfindung. Und zwar von dem Berliner Maler Matthias Köppel. 1972 hat er das erfunden. Und zwar, um das Hochdeutsche vor der Erschlappung zu retten, um diese Sprache wieder erstarken zu lassen. Und zwar ist es eine Kunstsprache mit nur zwei Regeln. Erstens, alle Konsonanten werden verhärtet. Zweitens, alle Vokale werden verdunkelt. Aber wie man das macht, komplett egal. Also maximale künstlerische Freiheit. Und es taugt mir sehr, wir haben in unserem Familienkreis oft diese starkdeutschen Gedichte von Köppel zitiert. Die sind wahnsinnig lustig. Und ich habe dann selber angefangen, diese Gedichte zu schreiben, anfänglich Liebesgedichte für den tatsächlichen Gebrauch. Das musste ich aber leider wegen Erfolglosigkeit dann einstellen. Und jetzt habe ich halt da Gedichte über die Instrumente geschrieben. Also jedes Instrument kriegt zwei Gedichte, eins auf Deutsch, eins auf Starkdeutsch. Und die sind aber komplett unterschiedlich, weil ich sage mal, jedes Instrument hat mindestens zwei Schattenseiten. Und die kann ich dann da
also gut auf beleuchten. Starkdeutschen, ordentlichen bayerischen Kraftausdruck klingt wie? Bläst es einen dann um? Wenn Sie mal so richtig Starkdeutsch loslegen?
Ja, da gibt's, also ich habe jetzt hier zum Beispiel das Gedicht übers Triangel und das heißt dann Teis Triunkel, also das Triangel, sorgt im Ernstfall für Gefunkel, also sorgt im Ernstfall für Gefunkel, Schlittenfurt und Elfentunz, Urgetock und Engelsglunz, also Schlittenfahrt und Elfentanz, Uhrticken und Engelsglanz, Ulstis schufts Triunkel locker, wei a Preuße Puderzucker. Ne? Tuch, das nor so rechtig klingt, Wunderstapp im Truiöck sprengt, da wo er soll, also wenn der Stab im Dreieck springt, da wo er soll, söst das Problem, es träumt der Spüler maust an Trüm, es träumt der Spieler meist einen Traum, und wault im Truiöck sprengt am Und, vor lauter Wut tertürigund. Und wild im Dreieck springt am Ende, vor lauter Wut nur der Dirigent.
Wenn Sie
genau,
im Leben,
das ist zum Beispiel.
Wenn Sie im Leben das Starkdeutsche benutzen, dann sind alle erstmal weggefegt, oder? Benutzen Sie das auch,
das ist
wenn Sie richtig wütend werden oder so?
Hallo? Naja, es gibt ja Dialekte, wo ich sagen würde, manche behaupten, das wäre Starkdeutsch. Für manche Berliner klingt wahrscheinlich der bayerische Dialekt auch wie Starkdeutsch. Und ich habe ein Gedicht drin, das ist über die Steirische. Und das ist dann tatsächlich auch so halb im steirischen Dialekt. Und das klingt ja auch fast schon wie Starkdeutsch. Also das Lustige ist, wenn man das liest, das Starkdeutsche, das ist ein bisschen wie Kreuzworträtsel. Man muss es viermal lesen, dann muss man sich die Sachen quasi, also man hat länger was davon, sag ich mal. Man muss sich das erarbeiten, das Gedicht. Und dann kann man es quasi trainieren, das zu sprechen. Aber ich habe in diesem Buch, ist ein Downloadcode, den kann man dann scannen und dann kann man sich von mir alle Gedichte vorlesen lassen. Das macht es dann natürlich bedeutend einfacher.
Und dann kann man Starkdeutsch üben. Sie machen seit vielen Jahren auch Kabarett mit Ihrer Tuba zusammen. Jetzt diese hundsgemeine Instrumentenkunde, aber Sie machen oft auf der Bühne Kabarett zusammen mit der Tuba. Was ist denn da zuerst da, das Wort oder der Ton? Wenn Sie darüber
Ich fange tatsächlich mit Wort an und ich mache das Kabarett tatsächlich länger, als ich Tuba spiele, also professionell. Ich habe schon angefangen, professionell Kabarett zu machen. Da habe ich gerade die Aufnahmeprüfung gemacht fürs Studium. Und das hat sich so ergeben. Dieses Programm ist so ein autobiografisches Programm, weil mit der Tuba so wahnsinnig viele skurrile Dinge passiert sind. Und ich habe das dann in eine Autobiografie gepackt, kein Aufwand. Und dieses Kabarettprogramm, das dann immer so ein bisschen aktualisiert und auch kombiniert ist mit einem Jazzkonzert, das habe ich jetzt mittlerweile, ach Gott, ich glaube schon 600-700 Mal auf die Bühne gebracht. Und ehrlich gesagt, es wird immer besser, es kommen immer mehr Leute. Morgen zum Beispiel spiele ich in Puchheim, das wird bestimmt auch sehr voll. Bei München spielen wir da, das wird, da habe ich dann immer super, super Jazzpianisten dabei. Und das ist so ein Konglomerat zwischen Lesung, Kabarett und Konzert. Das ist, also ich liebe diese Auftritte. Da habe ich immer so 15, 20 im Jahr. Und das ist ganz eine besondere Atmosphäre, die da entsteht.
Und diese Tuba, die Tuba ist immer dabei. Es ist ja auch ein Instrument, mit dem man sehr gut verdient, oder? Das haben Sie mal nachgewiesen.
Das kommt darauf an, wo man ist. Also wenn man im Symphonieorchester ist, richtig. Ja, wenn man im Symphonieorchester ist, ist es hervorragend bezahlt. Also jetzt nicht so gut wie das Triangel wahrscheinlich, aber schon. Also ich habe es mal ausgerechnet anhand der 9. Symphonie von Dvorak. Das ist allerdings auch ein Stück, wo die Tuba legendär wenig zu spielen hat, nämlich genau 14 Töne in der ganzen Symphonie, die dauert eine Dreiviertelstunde. Und wenn man da jetzt eine Gage von 300 Euro ansetzt, na, dann kriegt der Tubist 21,43 Euro pro Ton. Ja, im Vergleich zum Geiger, der kriegt in der Symphonie 1,5 Cent. Und wenn ich jetzt umrechnen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel bei keinem Aufwand, dass ich jetzt morgen da in Puchheim spiele, wenn ich da 21,43 Euro pro Ton kriegen würde, dann müsste ich ab übermorgen nie mehr arbeiten.
Dann wollen wir hoffen, dass Sie das nicht immer so ganz genau nachrechnen müssen. Aber das Dvorak-Beispiel, das ist schon erschlagend. Da kann man als Geiger immer nur staunen, wie viel man da für einen Tuba-Ton bekommt. Wir wollen Sie noch mal hören, Herr Hofmeier, gemeinsam mit der Band, mit der Sie wirklich weltberühmt geworden sind, La Brasse Banda, Gründungsmitglied sind gewesen, haben viele Jahre dort mitgespielt. Es gibt einen Titel, ich glaube auf Hochdeutsch, weder schlagt bayerisch noch stark deutsch, heißt es Bauernbub. Hinterher erzählen Sie uns mal, worum es da genau geht. Jetzt hören wir mal zu.
Über Baustadel hinter geh auf die Felder, schon von hinter sehr Gürtel auf die Hotzen wieder wieder. Von der linken Schritte alle bis zum rechten Achsen, wie ich Riesenmenschen nehmen sie besonders. Ich hab halt immer schon die Sachen gemacht, die sonst keiner gern macht. So lange umeinander geschissen, bis mir jeder auslacht. Hoch wie der Mädel und die Arme vor der Mo, ich hab einen schwarzen und einen roten Socken. Ich steh da mit den Fotos bei den Haaren, mit den Sacken von meinem Papa, ja die Fliegen gehen. Oh, hab mir den noch keiner gesagt, dass ich geh, Papa blockt, wie man hergehen wieder weiter und einen Schnapp, einer trocken. Ein bisschen schaut auf einer, weil der nächste Tag gefreut, bis ein Sonntag kehren, es noch ein paar Tage. Ich hab hoch wie der Mädel und die Arme vor der Mo, ich hab einen schwarzen und einen roten Socken.
Titel von La Brasse Banda mit dem Tubisten Andreas Hofmeier und seinen Freunden, mit dem Trompetenspieler warf er sich die Bälle zu. Und ja, jenseits des süddeutschen Raums konnte da wahrscheinlich keiner mitsingen bei dem Sprechtempo, oder?
Ja, ich könnte auch nicht mitsingen, ehrlich gesagt. Ich bin froh, dass ich da Tuba spielen darf.
Ja, Sie waren 7 Jahre lang bei La Brasse Banda dabei, sind um die Welt getourt mit dieser wirklich verwegenen Mischung aus Volksmusik, Balkanpop und Hip-Hop. Überall auf der Welt haben die Leute danach getanzt. Gab es eigentlich eine Ursprungsidee für diese tolle Band?
Naja, die Ursprungsidee war tatsächlich einfach mit Blechbläserinstrumenten in der Disco zu spielen. Und so hat es auch angefangen. Der Stefan hat quasi einen DJ gehabt, einen Befreundeten, der Andi Auer, der den Laden Bergen in Bergen hat. Ganz toller CD-Laden. Und der hat sich sehr um die Balkanmusik damals gekümmert. Der kannte sich da super aus und hat die aufgelegt in der Festung in Traunstein. Und da hat dann der Stefan mit der Trompete zum DJ, also zu dem, was der aufgelegt hat, dazu gespielt. Und dann hat er gesagt, warum nicht nur mit der Trompete, warum nicht auch mit was anderem? Und hat dann verschiedene Musiker eingeladen, mit ihm da zu dem DJ zu spielen. Unter anderem mich jetzt mit der Tuba oder den Manu an der Posaune. Und das war immer lustig. Also der DJ hat aufgelegt und plötzlich kamen dann wir mit den Instrumente dazu. Und dann haben wir gespielt und die Leute sind ausgeflippt. Und dann hat der DJ quasi die Musik ausgemacht und wir haben weitergespielt. Und so hat sich dann die Band quasi dann formiert.
Bei Ihnen kam da ja auch Hildegard ins Spiel. Hildegard ist ein bisschen zerknautscht, das Modell. Die hat schon viel gesehen und auch ein paar Schläge abbekommen. Gibt es Hildegard eigentlich noch?
Die gibt es noch, ja. Aber im Moment ist sie sehr krank, weil ich habe jetzt im Fasching habe ich mit der Hildegard wieder viel gespielt bei den Faschingsmusiken in Waging und Kirchhorn-Schöring. Und da hat die Fanny sehr gelitten. Also die ist momentan in zwei Teilen.
Die Fanny ist die Konzerttuba, nicht? Und die Hildegard ist die auch mein Bier abkriegen darf.
Richtig.
Mhm.
Habe ich jetzt Fanny gesagt? Habe ich Fanny gesagt?
Nee, Hildegard. Ich habe Hildegard nee, gesagt, Hildegard Fanny hat gelitten. Wenn Hildegard im Einsatz ist, dann ist Fanny wahrscheinlich eifersüchtig.
Nein, die Hildegard hat gelitten. Die Ach Hildegard so. Ist kaputt. Die Fanny war auch kaputt, aber die ist deswegen kaputt, weil zwei Mitbewohner haben die mit zwei Bobbycars überfahren. Aber die wurde repariert.
Ups, warum geben Tubisten ihren Instrumenten eigentlich Namen?
Frau May, das ist eine alte bayerische Tradition in der Kapelle, dass man die Tuben benennt, und zwar nach Frauennamen. Genau, und so meine erste Tuba hatte schon einen Namen, weil die hat der Kapelle gehört, die ist Ursula. Die habe ich der Kapelle dann auch irgendwann abgekauft, genau. Mhm. Also das sind Traditionen, die kann man einfach nicht brechen, das ist so.
Und dann kamen eben Hildegard und Fanny. Herr Hofmeier, als La Brass Banda gegründet wurde 2007, da kamen Sie eigentlich sehr aus dem klassischen Kontext, haben einen rasanten Aufstieg gehabt, Studium an der Eisler Hochschule in Berlin, dann zur Akademie der Berliner Philharmoniker, haben Sie uns erzählt, haben beim Gewandhaus mitgespielt, auch bei den Wiener Philharmonikern zu dieser Zeit, und dann plötzlich diese wunderbare, aber ja ganz andere Kombo. Was hat Sie daran gereizt?
Ja, dass es halt ganz anders war. Und ich mir dachte, das ist eine einmalige Chance. Ja, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt gefühlt eigentlich alles in der klassischen Musik erreicht, was ich mir so, also eigentlich mehr, als ich mir vorgestellt habe. Ich hatte dann 2006 schon die Professur in Salzburg. Und dann kam 2007 diese Band auf. Und das war natürlich dann auch eine krasse Entscheidung, weil ich musste dann auch die Orchesterstelle kündigen, weil sonst wäre das mit der Band nicht gegangen. Und das war auch gar keine so leichte Entscheidung, weil ich mich im Orchester sehr wohl gefühlt habe. Aber ich wusste, ich beiß mich sonst in den Arsch, weil diese Pop-Karriere auch mal zu machen und die Tuba völlig anders zu spielen als dieses Rhythmusinstrument zusammen mit dem Schlagzeug, das kannte ich ja vorher nicht. Ich war auch vorher eigentlich nie wirklich in Diskos unterwegs. Und natürlich auch das junge Publikum. In der Klassik haben wir ja eher ein Publikum, wo man das Gefühl hat, dem muss man nachher helfen, dass sie den Saal noch heil verlassen können. Und bei La Brass Banda waren das lauter junge Leute. Das war natürlich sehr ungewohnt. Mhm. Und nach 7 Jahren war es aber dann auch wieder gut, weil natürlich, sagen wir mal, das musikalische Potenzial, auch was man auf der Bühne dann zeigen kann als Interpret, dann auch irgendwann überschaubar ist. Ja, man liefert dann einfach diese Energieshow ab, aber das ändert sich dann auch nicht mehr groß. Und ich wollte einfach die große Herausforderung, und jetzt im Moment bin ich halt im Jahr mit zwischen 17 und 20 verschiedenen Bühnenprogrammen solistisch unterwegs. Es ist natürlich deutlich spannender, aber auch deutlich anstrengender.
Zum Auftritt gehörten immer die Lederhosen und alle barfuß. Sie haben das beibehalten. Sie haben sich auch Ihren Echo Klassik für eine Soloaufnahme barfuß abgeholt. Haben Sie heute Konzertschuh?
Nein, habe ich nicht. Ich habe überhaupt keine schwarzen Schuhe, ehrlich gesagt. Und das war aber nicht, weil wir das bei La Brass Banda gemacht haben, sondern das war tatsächlich aus der Not geboren, weil ich meine Konzertschuhe vergessen hatte mal bei einem Solokonzert in Stralsund. Ganz klassisches Konzert, Durchschnittsalter Publikum 75. Und ich habe also kurz vorher gemerkt, ich habe keine Schuhe, und das war saublöd. Ich hatte nicht einmal schwarze Socken, das waren so blau-graue Socken irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht, meinst du, wurscht, geht's barfuß raus? Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass die Leute das erste Mal schon bei mir waren auf der Bühne, obwohl ich noch gar nicht gespielt habe. Die waren so konzentriert, die waren so fasziniert, dass ich barfuß war, von dieser Erotik, die da quasi entstanden ist, dass ich mir gedacht habe, wenn das so leicht ist, die Leute glücklich zu machen, ja, dann übe ich einfach in Zukunft nimmer und ziehe mir die Schuhe aus.
Das Dekolleté des Tubisten sind die nackten Füße. Haben Sie keine Angst, dass mal kalt wird?
Nein, das ist nie kalt. Im Konzertsaal ist ja nie kalt.
Ah. Reisen mit Tuba ist ja was ziemlich Spezielles. Also sie passt ja nicht durch den Scanner am Flughafen. Was macht man denn dann? Muss man die da vom Zollbeamten ausbauen oder wie geht das?
Nein, man bucht in der Regel einen zweiten Sitz. beim Flugzeug und dann muss man halt erstmal verhandeln, weil dann passt es nicht durch den Scanner und so weiter. Und wenn es aber dann mal im Flugzeug drin ist, ist es eigentlich sehr angenehm, weil so ein Tuba ist ein angenehmer Sitznachbar, muss man sagen. Schnarcht nicht, schmatzt nicht und man kriegt in der Regel dann auch das Essen von der Tuba. Zwei Essen im Flugzeug, ja.
Dann geht's
einem besser als ein Essen. Genau, wunderbar.
Alle Blechbläser, Herr Hofmeier, die haben ja ihren Ansatz. Die brauchen ein gutes Lippentraining, eine Lippenspannung. Da darf man auch nicht lange aus der Übung kommen. Ich habe mich gefragt, kann man als Blechbläser eigentlich so richtig Urlaub machen? Denn wenn man die Tuba mit hat, hat man immer 10 Kilo mehr Gepäck. Das ist ja auch doof.
Ja, also ich bin kein Fan von diesem lippenintensiven Ansatz. Gerade bei der Tuba ist es so, dass man eigentlich, je weniger man mit den Lippen arbeitet, desto freier können sie schwingen. Also ich versuche eigentlich, alle Arbeit, die man irgendwie frei verteilen kann, auf die Luft und auf den Bauch zu verteilen und den Lippen so wenig aufzudrücken, wie nur gerade geht. Und dadurch hat man einfach einen viel schöneren Klang und man hat im Endeffekt auch kein Problem, wenn man mal eine Woche gar nicht spielt. Also ich habe öfter mal die Situation, dass ich eine Woche das Instrument überhaupt nicht da habe und dann spiele ich einen ganzen Soloabend und das funktioniert. Das muss man aber trainieren. Das ist eine spezielle Art zu spielen und ich bin der Überzeugung, dass es auch die ist, die den besseren Klang produziert, als wenn man viel Lippenkraft aufwendet. Weil wenn man die Lippe unter große Spannung stellt, dann schwingt sie auch einfach nicht mehr so fein.
Und Herr Hofmeier, das ist ja ein großes Privileg, so weit aufgestellt zu sein wie Sie. Klassische Konzerte, Jazz, Professur, immer wieder auch mit der Blasband unterwegs, manchmal vor 50.000 Zuschauern gespielt im Fußballstadion, dann wieder auf dem heimischen Heuboden. Und das wurde mir gesteckt zumindest. Irgendwann saß Andreas Hofmeier auch mal auf dem Kölner Domplatz, präludierte ein bisschen vor sich hin und bekam von einem Obdachlosen eine Packung Tempotaschentücher geschenkt. Stimmt das?
Woher wissen Sie das?
Das hat mir jemand gesteckt, das steht nicht in Zeitung.
Ich fand das so rührend. Man ist nirgendwo sicher.
Ich fand das so rührend.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was der wollte. Vielleicht fand er es so traurig, was ich gespielt habe. Oder es war tatsächlich alles, was er hatte. Vielleicht hat er mir damit sein letztes Hemd gegeben. Aber ich nehme mal an, dass es ihn auf jeden Fall berührt hat. Ich spiele öfter mal draußen, weil man ja oft auch irgendwo keine Gelegenheit hat, irgendwo zu üben oder keinen Raum. Also das habe ich schon immer gemacht, dass ich mich irgendwo hingesetzt habe und einfach gespielt habe. Und dann, Gott sei Dank, ist es mir selten passiert, dass ich verprügelt wurde deswegen.
Aber da hatten Sie womöglich einen ganz leisen, tiefen, andächtigen Zuhörer. Das ist eine unglaublich hohe Geschichte,
Ich hoffe, dass der heute diese Sendung hört, weil dann soll er sich bei mir melden, dann lade ich ihn ins Konzert ein.
Vielleicht haben Sie Glück. All das, was ich aufgezählt habe, im Professur, Jazz, Klassik oder Präludieren vom Kölner Dom, das hat ein Musiker geschafft, den ein Musiklehrer aus Ingolstadt mit den Worten »So eine faule Sau habe ich noch nie gesehen« abgefertigt haben soll, steht in Ihrem Buch »Kein Aufwand«. Haben Sie wirklich so wenig Aufwand getrieben mit dem Üben, mit dem Ehrgeiz?
Ja, schon lange Zeit. Also ich bin jemand, der nur unter Druck gut arbeitet. Also auch diese hundsgemeine Instrumentenkunde, die ja jetzt heute rauskommt, die habe ich im Endeffekt dann auch in den letzten 2 Monaten dann wirklich verfasst. Dann ist man halt wirklich Tag und Nacht damit beschäftigt. Aber ich brauche diesen Druck, sonst mache ich nichts. Also ich kenne viele Dinge, die mir auch Spaß machen. Ich gehe gern auf die Berge, ich gehe gern schwimmen, ich spiele gern Fußball, ich gehe gern Skifahren. Es braucht schon einen guten Grund, dass ich dann mich tatsächlich an die Feder setze oder hinter das Instrument.
Tröstet das Ihre Studenten, dass Sie nicht zu viel Aufwand getrieben haben? Denn Sie unterrichten in Salzburg am Mozarteum und so 5 Meter Blechrohr, wie Sie uns geschildert haben, da passiert es sicher oft, dass das, was man reinpustet oder ausdrücken will, dass das am anderen Ende nicht unbedingt rauskommt. Tröstet das die Studenten? Ach, der Andreas hat auch nicht so viel gemacht.
Ja, das würde sie vielleicht trösten, aber für meine Studenten gilt das natürlich nicht. Die müssen ihre 10 Stunden am Tag üben, da bin ich ganz streng.
10 Stunden?
Nein, es ist so. Das geht nicht. Es ist so. Doch, das geht schon, aber grundsätzlich ist es nicht die Quantität beim Üben, die entscheidend ist, sondern es ist natürlich die Qualität. Man muss wirklich konzentriert üben, man muss wissen, wie man übt und dann spart man sich einen Haufen Zeit.
Sie haben uns erzählt, dass Dvořák in einer Sinfonie 14 Tubatöne verbaut hat und ich habe mich natürlich gefragt, hat eigentlich jedes Orchester überhaupt eine volle Tuba-Stelle für ein Instrument, das oft mehr Pausen hat, als dass es spielt?
Also die großen Orchester haben alle natürlich eine Tuba-Stelle, also sagen wir, alle A-Orchester haben eine Tuba-Stelle, die B-Orchester auch etliche sagen wir, von den ganz großen Opernorchestern haben auch manche zwei Tuba-Stellen, weil die ja oft auch parallel spielen, Konzert und Oper, und dann braucht man die schon. Aber es gibt schon viele Orchester, die keine haben, und die Tuba ist immer auch so ein bisschen in Gefahr bei den kleineren Orchestern, dass sie dann irgendwann mal wegrationalisiert wird, weil man sagt, das bisschen, was man da hat, das kann man auch mit einem Praktikanten erledigen, was immer billiger ist. Ja,
ja, wir das sind ist dann
halt
so
einfacher. Ich habe mir auch überlegt, ob ich heute einen Praktikanten in das Interview schicke.
Also dann hätte ich lieber mit Fanny gesprochen. Aber wie sind denn so die Aussichten für Nachwuchstubisten oder auch Tubistinnen? Gibt es die überhaupt?
Ja, also grundsätzlich, wenn sich das jetzt jemand überlegt, muss man sagen, schlechte Idee, weil also der Koeffizient Abgänger vom Studium zu freien Stellen, also dieses Verhältnis ist ganz, ganz schlecht. Also bei der Tuba und bei der Flöte und bei der Harfe ist es wirklich schlecht. Also wenn man die besten Chancen haben will, ins Symphonieorchester zu kommen, dann ist es ganz klar Waldhorn und Kontrabass. Das sind die Instrumente, oder auch Bratschett, aber also Waldhorn, Kontrabass, das sind eigentlich die, wo man die besten Aussichten hat, ins Orchester zu kommen.
Da muss man sich was anderes überlegen, zum Beispiel, und da hören wir Sie nochmal in einer sehr sportlichen Kombination, Geige und Tuba mit dem, ja, Stradihumpa, so heißt diese Besetzung. Die hören wir auch nochmal. Stradihumpa, da kann ich nur sagen, Herr Hofmeier, ganz, ganz schlechtes Protoneinkommen für den Geiger und Sie bauen ihm sozial ein schönes Bassbett. Was ist das für eine Besetzung, Stradihumpa?
Ja, das ist meine einzige wirklich österreichische Besetzung mit dem Salzburger Stargeiger Benjamin Schmidt. Und also das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ich in dem Programm eigentlich ganz, ganz selten so die reine Bassfunktion habe wie jetzt da, sondern in dem Programm ist es eigentlich fast ebenbürtig. Also ich würde fast behaupten, wir spielen fast genau gleich viele Töne in dem Programm. Ich spiele sehr ungern das Programm, muss ich ehrlich gesagt sagen. Sie haben es schon angesprochen, also das Protoneinkommen ist extrem schlecht in diesem Programm. Es ist sehr aufwendig, es ist sehr schwer. Es ist ein großer Aufwand, es entspricht nicht meinem Naturell.
Aber man kann ja auch sagen, also wie sozial einem anderen so einen schönen, volltönenden Untergrund bereiten. Das ist doch auch was Wertvolles.
Ich mach das Programm eigentlich nur, damit der Benny Schmidt einmal mit einem vernünftigen Instrument gemeinsam auftreten darf. Das ist der soziale Gedanke. Der arme Kerl, die Streicher da mit ihren Quartetten und dem Zeug, dass der einmal mit einer Tuba spielen darf, das ist doch was Tolles.
Alles klar. Sie haben wirklich toll und eindrucksvoll Werbung für Instrument gemacht, Herr Hofmeier. Ich wollte Ihnen nochmal
dreißig. Das muss ich auch, wenn ich sage, wenn ich Sie in dem Buch so die ganze Zeit beleidige, muss ich wenigstens
eben
irgendwann mal was Nettes
sagen. Ich wollte Ihnen
sagen.
Aber nochmal so 30 Sekunden dafür geben, um die Tuba in all ihren Facetten als Instrument zum Selberspielen zu empfehlen, wenn man das in seiner Kindheit verpasst hat und nicht dahin beordert wurde wie Sie. Können Sie mal Werbung machen? Alle Leute mit 40er, mit 50er spielt Tuba oder lassen Sie das lieber?
Doch, die Tuba ist das perfekte Instrument für jemanden, der sich spät entscheidet, weil es ein Instrument ist, was, sagen wir mal, im Laienbereich, im Blasorchester eine relativ überschaubare Stimme hat. Das heißt, man kommt dann doch einigermaßen bald in den Genuss, dass man da einfach mitmusizieren kann, weil diese reine Blasorchester-Bassfunktion ist überschaubar und das kann man dann auch relativ schnell. Deswegen ist also die Tuba das perfekte Instrument für Leute, die dann mit 60 oder 70 sagen, eigentlich haben sie ihr Leben bis dato weggeworfen, weil sie nicht Mitglied einer Blaskapelle waren. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und warum dann nicht gleich die Königin der Instrumente?
Leute, lernt Tuba. Andreas Martin Hofmeier, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen noch ein wunderbares Tuba-Jahr. Morgen geht's weiter, haben Sie uns gesagt, wo in
Puchheim bei München.
Puchheim bei München.
Genau.
Alles dann, Gute weiterhin für Sie und Ihre Tuba, für Fanny und Hildegard und alle, die mit Ihnen Musik machen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.